Ja, super, dass ihr alle da seid. Ich habe mir sagen lassen, dass es hier Probleme mit der Akustik gibt. Also wenn ihr zwischendurch was nicht versteht, bitte direkt unterbrechen, nachfragen. Ich versuche dann lauter zu reden oder ich kann einfach nichts ändern. Das weiß ich auch nicht. Oder ihr müsst näher kommen. Das werden wir dann alles rausfinden. Inhaltlich irgendwas nicht verstehen, bitte auch direkt unterbrechen und nachfragen. Ich habe vor einem Jahr, Anfang letzten Jahres, habe ich das Buch über die Kulturgeschichte der Vulva geschrieben, weil ich immer etwas über die Kulturgeschichte der Vulva lesen wollte, aber nie etwas gefunden habe. Und das Problem im Schreiben ist natürlich, also wir sind hier auf einem Ladyfest, es geht ja ganz viel darum, ein biologisches Geschlecht zu dekonstruieren, es geht ganz viel darum, Biologismen zu dekonstruieren und wie findet in so einem Kontext ein Konzept wie die Vulva ihren Platz? Und meine Theorie, also oder mein das, was ich hoffe, was im Laufe des Vortrags klar wird, ist halt, dass ich nicht glaube, dass wir in einer Zweigeschlechtigkeit leben. Also uns wird ja immer gesagt, wir leben in einer Zweigeschlechtigkeit, männlich und weiblich. Und ich glaube inzwischen tatsächlich, wir leben in einer Eingeschlechtigkeit, nämlich dass ein Geschlecht gesetzt wird, nämlich das Männliche und das Weibliche sozusagen als Gegenfolie dazu gedacht wird. Also irgendwie, was ist Frau sein? Frau sein ist alles, was nicht Mann sein ist. Alles, was sozusagen auf die andere Seite geschoben wird. Und innerhalb dieses Konzeptes ein weiteres Geschlecht denkbar zu machen, eröffnet für mich die Möglichkeit, super, ihr seid nicht zu spät, überhaupt nicht, ich habe gerade erst angefangen, eröffnet für mich die Möglichkeit, überhaupt auch mehr als zwei Geschlechter denken zu können. Das nur so als Vorschub. Ich lese euch ganz wenig daraus vor, weil man aus Sachbüchern einfach nicht viel lesen sollte, aber ich lese euch trotzdem ein kleines bisschen was vor, nämlich aus dem, komm rein, schön, aus dem Nachwort, aus dem Epilog. Und dann erzähle ich ganz viel. Und da das euer Ladyfest ist, könnt ihr jederzeit fragen und die Richtung verändern, weil ich werde sowieso nicht alles, was in diesem Buch steht, referieren können. Deshalb, okay. Vulva-Epilog, das bezieht sich auf die Vagina-Monologe. Warte mal, ganz wichtig noch davor. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als ich dieses Buch geschrieben habe, ist, dass ich das Wort für das weibliche Genital, für das weibliche Geschlecht immer falsch benutze. Also ich bin wahrscheinlich wie die meisten von uns auch damit aufgewachsen, irgendwie ein Junge hat einen Penis, ein Mädchen hat eine Scheide oder eine Vagina. Vagina ist einfach nur Latein für Scheide. Das kommt daher, dass im 17. Jahrhundert sich Anatomen gedacht haben, wofür ist das Ding gut? Es ist dafür gut, dass der Mann da sein Schwert reinstecken kann, also nennen wir es Scheide. Und tatsächlich, also das ist irgendwie gang und gäbe in der Anatomie gewesen, dass man Körperteile nach Analogien benennt. Das weiß ich nicht. Ich werde mir ganz viel Mühe geben und du wirst wahrscheinlich gleich nochmal fragen müssen. Also Anatomie, wozu ist das denn gut? Ist es dafür gut, dass der Mann da sein Schwert reinstecken kann? Gemeint ist mit Vagina, Vagina ist das lateinische Wort für Scheide, ist die direkte Übersetzung. Gemeint ist damit tatsächlich nur die Körperöffnung. Das gesamte sichtbare äußere Genital ist die Vulva, deshalb heißt mein Buch Vulva und nicht Vagina. Die Vagina ist tatsächlich sozusagen der, ich habe es Schleimhautschlauch genannt, stimmt aber nicht irgendwie. Medizinisch ist es nicht Schleimhaut, sondern die Haut heißt irgendwie anders. Aber es ist tatsächlich nur die Körperöffnung, die das sichtbare äußere Genital mit den inneren weiblichen Genitalien verbindet, also mit dem Muttermund und der Gebärmutter und allem Weiteren. Das heißt, wenn wir sozusagen von Vagina sprechen, sprechen wir, sichtbar ist von der Vagina nur das Loch. Und es ist ja eins der großen Probleme in der abendländischen Kultur, dass das komplette weibliche Genital auf das Loch reduziert worden ist. Und damit, dass dem der Name Vagina gegeben wurde, hat es halt auch, irgendwie ist es nicht mehr sichtbar gewesen, weil das komplette sichtbare Genital ist weggefallen. Und B, hat es keine eigene Funktion mehr, weil die Scheide ist halt wirklich nur noch die Scheide für das Schwert des Mannes. Und mir ging es in dem Buch darum, so ein bisschen dem weiblichen Genital die Sichtbarkeit wiederzugeben und es sozusagen unabhängig von der Funktion Scheide für das Schwert des Mannes zu sein, zu beschreiben. Und so ein bisschen die Geschichte zu machen, die Geschichte deutlich zu machen. Kommt rein, super. Vulva-Epilog. Streng genommen gibt es natürlich keinen Anfang und kein Ende. Ebenso wenig gibt es den Moment, in dem ich die Idee hatte, über die Vulva zu schreiben. Nur die Momente, in denen ich wieder darüber nachdachte und dann die Momente, in denen ich wieder darüber nachdachte, dass ich wieder darüber nachdachte. Doch das Wunderbare und gleichzeitig Schreckliche an Büchern ist, dass man irgendwo anfangen und irgendwo enden muss. Von daher möchte ich ebenfalls mit einem Buch beginnen und, da dies der Epilog ist, auch aufhören. Ich höre natürlich nicht damit auf, aber so ist es jetzt. Es handelt sich um einen Roman, den ich las, als ich 15 Jahre alt war und dessen Titel ich schneller vergaß, als ich das Buch beendet hatte. Nur eine der Figuren, die zu unbedeutend war, um es zur Nebenfigur zu schaffen, beeindruckte mich nachhaltig. Eine Künstlerin, die Vulvas zum an die Wand hängen und streicheln nähte. Sowas. Das waren die 1980er Jahre, hoppla, egal. Das waren die 1980er Jahre und es war für eine Jugendliche aus Westdeutschland unmöglich, eine solche Vulva aufzutreiben. Also formte sich ein genialer Plan in meinem Kopf. Ich würde diese Vulva selbst nähen und danach gewinnbringend an alle meine Freundinnen verscherbeln. Die Kleinigkeit, dass ich noch nie etwas genäht hatte, störte mich nicht sonderlich. Viel schlimmer war, dass ich keine Ahnung hatte, wie eine Vulva aussah. Nicht einmal meine eigene. Während mein damaliger Partner meine Vulva durchaus schon zu Gesicht bekommen hatte. Das war der erste Hinweis darauf, dass da etwas ganz und gar nicht stimmen konnte. Da ich in einem Haushalt lebte, in dem es keine Schlüssel gab, dauerte es einige Tage, bis ich dieses Versäumnis nachholen konnte. Was der Spiegel mir zeigte, stellte mich jedoch vor ein Problem. Weil ich keine Bilder der Vulva kannte, konnte ich nicht beurteilen, was ich sah. Angesichts dieses fremden und unerklärlichen Genitals fühlte ich mich wie ein Alien. Was eine ziemlich genaue Beschreibung der Entfernung ist, die Frauen zu ihren Genitalien haben. Ja, wir nutzen sie, wir haben sogar Spaß daran, doch es gibt kein Gefühl von Verbindung. Diese doppelten Lippen in meinem Schoß gehörten nicht mir, nicht einmal wirklich zu mir, sondern waren Teil einer fremden Welt, von deren Existenz ich in diesem Moment einen Vorgeschmack erhielt. Damals dachte ich noch, dass es an mir läge, an meiner Herkunft aus einer indisch-polnischen Familie, in der man das Licht ausmachen musste, wenn man sich umziehen wollte. Also tat ich, was meine Mutter immer machte, wenn sie nicht weiter wusste und suchte nach einem Buch, das mir die Welt erklären würde. Danke. Ich hatte erwartet, eine Tasche voller Kompendien zum weiblichen Geschlecht aus der Düsseldorfer Stadtbücherei nach Hause zu tragen. Von daher war ich schon überrascht, als ich keinen einzigen Titel fand. Irgendwann stand ich verzweifelt vor den Karteikästen und der Mikrofischemaschine. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, das ist so eine Technologie, wo man nach Stichworten suchen muss. Und wusste beim besten Willen nicht, unter welchem Schlagwort ich suchen sollte. Und das war die zweite prägende Erfahrung, dass mir die Worte fehlten. Als ich schließlich einer wohlwollenden Bibliothekarin erzählte, dass ich einen Aufsatz für die Schule schreiben sollte, eine ähnlich unglaubwürdige Geschichte, erhielt ich ein Band über die Vagina und ihre zahlreichen Erkrankungen. Das ist alles die Wahrheit. Das ist alles in Wirklichkeit geschehen. Womit wir bei der dritten prägenden Erfahrung wären. Wenn überhaupt über die Vulva gesprochen wurde, dann im Kontext von Krankheit und Kinderkriegen oder, um bei den Alliterationen zu bleiben, von Missbrauch, Missachtung und Misshandlung. Ein paar Beispiele. So empfahl der amerikanische Wellness-Papst und Cornflakes-König J.H. Kellogg im 19. Jahrhundert, bei Frauen, die sich nicht davon abbringen ließen zu masturbieren, Carbolsäure auf die Klitoris zu applizieren. Doch damit war er noch zurückhaltend. In Krankenhäusern wurden bei Masturbation, unregelmäßiger Periode und sogar Ehelosigkeit als Therapie direkt Klitoris und Schamlippen entfernt. In Catherine Blackledges erhellendem Buch The Story of V las ich, Zitat, Eileiter kamen ebenfalls unter Skalpell. In nur einem Jahr, 1855, wurden über 200 Eileiterentfernungen mit einer Todesrate von nahezu 50% in Großbritannien durchgeführt. Die Indikationen für die Entfernung von gesunden Eileitern beinhalteten Selbstbefriedigung, erotische Neigungen, anstrengend sein, schlichte Sturheit und Essen wie ein Scheunendrescher. In den USA, Frankreich und Deutschland wurde auch die Kastration der Frauen, das ist ein deutsches Lehnwort, praktiziert. Es war bezeichnend für den Wahn, weibliche Genitalien unter dem Banner notwendiger medizinischer Eingriffe zu verstümmeln, dass 1886 ein Arzt in einem britischen Magazin schrieb, bald wird es eine Seltenheit sein, eine Frau zu treffen, deren Sexualorgane unversehrt sind. Zitat Ende. In den Vereinigten Staaten wurde die letzte Klitoridektomie, um Masturbation zu heilen, 1948 durchgeführt, und zwar an einem 5-jährigen Mädchen. Damit sind chirurgische Eingriffe in gesunde weibliche Genitalien, wie der Trend zur Designer-Vagina belegt, jedoch keineswegs beendet, obwohl diese in den Industrieländern inzwischen eher aus kosmetischen, denn aus medizinischen Gründen vorgenommen werden, wenn man einmal von der unverhältnismäßig hohen Zahl von Kaiser- und Dammschnitten absieht. Darüber hinaus ist das Wissen um die Nervenbahn, die Erregung und Lustempfinden vom weiblichen Geschlecht ins Gehirn transportieren, nur rudimentär bis gar nicht vorhanden. Entsprechend kann bei Operationen nicht auf diese Nerven geachtet werden, während Erektions- und Erregungsschonende Chirurgie eine Routineangelegenheit bei vergleichbaren Operationen an Männern ist. Das weibliche Genital ist im übertragenen wie im konkreten Sinn ein bedrohter Bereich. Am 25. November 2005 proklamierte die Tageszeitung Taz auf ihrer Titelseite, dass die Zahl der weiblichen Genitalverstümmelungen um 50% höher läge als bisher angenommen, was bedeuten würde, dass jährlich 3 Millionen Mädchen und Frauen davon betroffen wären. Obwohl das in letzter Instanz natürlich irrelevant ist, da bereits eine einzige Frau zu viel wäre. Bei den häufig euphemistisch Beschneidung genannten Eingriffen handelt es sich um die Entfernung der Klitoris oder von Teilen davon, genannt Sunna, die Entfernung der Klitoris sowie der inneren und oder äußeren Schamlippen, Exzession, oder das Wegschaben der gesamten Vulva, sodass der Eingang der Vagina mit Narbengewebe zuwächst und nur eine kleine Öffnung durch ein zuvor eingeführtes Streichholz oder Schilfrohr für den Menstruationsfluss übrig bleibt. Infibulation oder Genitalverschluss. Warum ich sicher war, dass hinter all dieser Verstümmelung ein positives Bild der Vulva liegen musste, war mir selber nicht klar. Ebenso wenig, warum ich fieberhaft danach suchte. Daher war es wie eine Offenbarung, als ich Harriet Lerners Artikel über die Wichtigkeit von konkreten Bezeichnungen für die Vulva fand, in dem sie schreibt, Zitat: Die weit verbreitete Praxis, weibliche Genitalien falsch zu benennen, ist in ihren Folgen fast ebenso verblüffend wie das Schweigen, das diese Tatsache umgibt. Es ist wahr, dass man in Amerika die Klitoris und die Schamlippen nicht beschneidet und entfernt, wie es in anderen Kulturen an zahllosen Mädchen und Frauen praktiziert wird. Wir erledigen diesen Job nur nicht mit dem Messer, sondern mit der Sprache. Eine psychische genitale Verstümmelung, wenn Sie so wollen, ist die Folge. Die Sprache kann genauso scharf und schnell sein wie das chirurgische Skalpell. Was nicht benannt wird, existiert nicht. Zitat Ende. Wann immer ich seitdem das Wort Epiphanie lese und dafür, dass ich es bisher nur aus dem Film Angel Heart kannte, lese ich es verblüffend häufig, denke ich an das Gefühl, das ich hatte, als Lerner mir schwarz auf weiß mitteilte, was ich bis dahin nicht in Worte fassen konnte. Ich sehe mich wie eine dieser Comicfigur mit der obligatorischen Glühbirne über dem Kopf und zu vielen Ausrufezeichen in der Denkblase. Genau, das ist es, was ich tun werde. Diesen Prozess umkehren und die Vulva neu in den Diskurs einschreiben. Und ich weiß nicht, wer gestern bei dem Vortrag von Laura Merritt war. Laura hatte mich mal eingeladen, in ihren Freitagssalon zu kommen. Und sie hat mir dann eine Vulva zum an die Wand hängen und streicheln geschenkt. Das sind die sogenannten Yoni-Puppets, ich kann die mal rumgehen lassen. Die werden in Amerika zu Aufklärungszwecken benutzt. Sie sind anatomisch korrekt. Also hier ist die Klitoris, hier ist die Gehfläche, hier ist die Vagina. Das ist die Vagina, äußere Schamlippen, innere Schamlippen. Es gibt die in verschiedensten Farben, in verschiedensten Ausführungen, ebenso wie es unterschiedlich ist. Ich lasse die mal rumgehen. Also wie gesagt, also das ist so das, was mich dieses Buch gelehrt hat. Irgendwie Träume werden wahr, man muss nur lange genug wünschen, dass man die bekommt und dann bekommt man die irgendwann auch geschenkt. Mein Anlass war, herauszufinden, warum ist die Vulva verdrängt worden, und B, irgendwie einfach zu sagen, okay, wenn etwas verdrängt worden ist, dann bedeutet das in erster Linie, dass es etwas gab, was verdrängt worden ist. Und die Argumentation, ich bin in den 90er Jahren zur Uni gegangen, ich habe in den 90er Jahren studiert, die 90er Jahre waren unglaublich von der postmodernen Theorie dominiert, die gesamten Kulturwissenschaften, die ganzen Literaturwissenschaften, Geisteswissenschaften, alle mussten Lacan lesen, wenn sie es denn studieren wollten, und irgendwie zu Lacan kann man jetzt denken, was man will oder nicht will. Zum weiblichen Geschlecht hatte er die Haltung, die er von Freud übernommen hat, dass das weibliche Geschlecht nicht repräsentierbar ist und deshalb wissen die Frauen überhaupt nicht, was sie sagen und deshalb können die Frauen eigentlich auch gar nicht wirklich am kulturellen Prozess teilnehmen. Was ich sehr ärgerlich fand und ein Teil oder eine der Reise dieses Buches war es halt auch zu belegen, dass natürlich das weibliche Geschlecht auch repräsentierbar ist, dass es passiert ist, dass es immer wieder passiert. Dass Frauen das Weibchen, ich gucke mal, ob das, genau, das ist zum Beispiel eine der wunderbaren Repräsentationen, das ist Mimosa Pale mit dem irgendwie Mobile Female Monument, das ist eine finnische Künstlerin in Helsinki, sie hat diese Vulva, die kann man auch reinkriechen, die ist dann innen mit Samt und Seide ausgelegt, man kann dann darin liegen und dann sind so Harfen und Gitarrenseiten gespannt, man liegt da drin, kann rausgucken und dann den Harfen und Gitarrenseiten spielen. Inzwischen ist sie in Berlin, leider konnte sie es nicht verschiffen, also sie würde es gerne in Berlin auch ausstellen, aber die Verschiffkosten sind zu groß und sie macht auch in Berlin irgendwie spannende Performances. dass das weibliche Genital repräsentiert worden ist, immer wieder, dass es eine Form von Widerstand ist, es zu repräsentieren, weil es gegen einen Diskurs geht, einen Diskurs, der behauptet, das weibliche Genital existiert nicht. Und wenn man sich so Freuds Definition anguckt, Freud sagt irgendwie, man nehme einen Menschen, also einen Mann, schneide den Penis ab und hat eine Frau. Also das weibliche Genital ist sozusagen die Abwesenheit des Männlichen, es ist die Leerstelle, die Frau ist die Kastrierte. Und das war so eine der Sachen, an denen wir uns in den 90er Jahren abarbeiten mussten. Und ich habe, genau, und medizinisch gesehen, ich weiß nicht, ob Ihnen alles klar, ob euch klar ist, was Sie da sehen. Was Sie hier sehen, ist ein weibliches Genital, und zwar, dies hier ist die Vulva, das ist die Vagina und das ist die Gebärmutter. Die Humanae Corpus Fabrica, das ist irgendwie eines der Grundlagenwerke der modernen Anatomie, und so hat man sich das weibliche Genital vorgestellt. Das weibliche Genital war sozusagen die Entsprechung zum Männlichen, nur nach innen gestülpt. Und es gab eine lange Tradition irgendwie im Abendland zu erklären, warum haben Menschen unterschiedliche Genitalien und warum sind die männlichen Genitalien überlegen. Also irgendwie der Unterschied, nichts spricht ja gegen Unterschiede, aber der Unterschied wurde immer nur als Unterschied in der Hierarchie wahrgenommen und erklärt. Der Gedanke geht am prominentesten auf Aristoteles zurück. Aristoteles hat die Idee der inneren Hitze, also irgendwie der männliche Mensch, bei ihm ist der Mensch immer männlich, der männliche Mensch hat ja diese innere Hitze, die dem männlichen Embryo ermöglicht, seine Genitalien nach außen zu stülpen und damit ein vollständiger Mensch zu werden. Und das weibliche irgendwie Embryo hat es nicht, das ist irgendwie die Frigidität, die innere Kälte, deshalb bleiben die weiblichen Genitalien nach innen gestülpt im Körper vorhanden, und deshalb ist die Frau eine Missgeburt, und man war sich, bis ins Mittelalter gab es immer die Diskussion, ist eine Frau ein Mensch, ist eine Frau ein Monster, das war eine wichtige philosophische Diskussion, weil sie nämlich andere Genitalien hat. Und man könnte ja immer davon ausgehen, ist es nicht, oder die Frage, die an mich gestellt wurde, warum muss ich jetzt mich an den Genitalien abarbeiten, ist das nicht mein Privatvergnügen? Es ist halt so, dass im christlichen Abendland Genitalien eine extreme Rolle gespielt haben, um Geschlechterrollen, um Geschlechterverhältnisse zu definieren, dass man an den Genitalien quasi sozusagen erklärt hat, warum eine unterschiedliche Arbeitsverteilung, eine unterschiedliche Hierarchie gesundheitlich, biologisch begründet sei. Und die biologischen Begründungen waren sehr wüst, also irgendwie heute erscheinen sie uns relativ unfassbar, aber das hat sich über Jahrhunderte gehalten. Galen, der Mann, der halt sozusagen irgendwie, Galen ist halt so, von dem kommt die Säftelehre, und irgendwie hat das übernommen von Aristoteles. Galens Texte sind immer wieder weiter übersetzt worden. Bis ins 17. Jahrhundert hinein ist man davon ausgegangen, dass zum Beispiel die Eileiter sind die weiblichen Samenleiter. Also man ist wirklich davon ausgegangen, es gibt eine 1:1 Analogie, und irgendwann hat dann Fallopio, der die Samenleiter entdeckt hat, nachdem sie benannt worden sind, die fallopischen Tuben, kommt rein, super. Irgendwann hat er durch Schnitte, irgendwie, also an Leichen natürlich, durch Sezierungen, die weibliche Vulva genau beschrieben, und trotzdem, also das ist das Wunderbare an Kultur, also nur, dass wir das, was wir uns kulturell erklären können, können wir auch wahrnehmen. Er hat sie komplett medizinisch korrekt beschrieben, aber genauso irgendwie dann irgendwie wieder zurück, ist dann wieder zurückgesprungen und hat dann wieder die komplette sichtbare Vulva in dem, was er als Zusammenfassung hatte, negiert. Und das ist das Wunderbare, also dass wir wirklich für das, was wir kulturell keine Begriffe haben, das können wir nicht wahrnehmen und das können wir nicht vermitteln. Und deshalb ist es halt so wichtig, korrekte Bezeichnungen und irgendwie korrekte Beschreibungen zu haben. Irgendwann hat man halt gemerkt, dass es sich aber trotzdem medizinisch nicht mehr halten ließ. Und ist dann darauf gekommen, naja gut, irgendwie wahrscheinlich ist das weibliche Genital kein komplett nach innen gestülptes männliches Genital, wahrscheinlich ist das schon anders, aber dann ist zumindest die Klitoris der kleine Penis. Das ist so, dass irgendwie in den 70er Jahren, wo dann irgendwie meine Oma mir noch gesagt hat, naja, mach dir nichts draus, Mädchen, du hast ja auch eine Klitoris, das ist der kleine Penis, ist nicht ganz so toll wie der große Penis, das manchmal, aber es ist ja auch was Schönes. Auch das ist medizinisch einfach falsch. Also späten 80er Jahren, frühen 90er Jahren hat Josephine Lowndes eine Psychologin und Medizinerin einfach mal gesagt, wenn wir uns diese Körperstruktur angucken, dann verläuft durch den Penis die Harnröhre, durch die Klitoris verläuft keine Harnröhre. Es ist ein anderes Gewebe, es ist eine andere Gewebestruktur, es ist nicht dasselbe. Aber umgekehrt ist es so, dass auch der Mann eine Klitoris hat. Also das, was wir als Klitoris wahrnehmen, das, was wir als Klitoris kennen, ist ja, oder was mir damals so gesagt wurde, wahrscheinlich wisst ihr das alles viel besser, ist halt wirklich nur die Krone der Klitoris. Die läuft unter der Haut weiter. Es ist so eine Y-Form. Die ist relativ groß. Also das, was wir irgendwie sehen, sind so 10% der Klitoris. Das sind zwei Schwellkörper, die anschwellen bei Erregung. Und die ist halt tatsächlich 1:1 in der Körperstruktur dem männlichen Schwellkörper entsprechen. Das heißt, auch der Mann hat eine Klitoris. Das ist auch nicht die andere Sache der 70er Jahre. Im Zug der zweiten Welle der Frauenbewegung, im Zug der Wiederaneignung, im Zug des sich auch Wehrens gegen Zuschreibung wurde dann gesagt, naja, aber irgendwie, da hat die Frau ein Organ, das nur dem Lusterwerb, das nur der Luststeigerung irgendwie zuträglich ist und damit ist ja eigentlich das weibliche Genital überlegen. Auch das stimmt leider nicht oder auch das stimmt zum Glück nicht. Auch der Mann hat ein Organ, das nur dem Lusterwerb, das nur der Luststeigerung zuträglich ist, nämlich den Schwellkörper. Also irgendwie, und das ist das Wunderbare, dass dieser Versuch, sozusagen das weibliche Genital nur als Gegenfolie zum männlichen zu machen, nicht nur den Blick auf das weibliche Genital verstellt, sondern halt auch auf das männliche. Und das war so eine der Sachen, die ich auch wieder sehr befreiend finde, also dass dieses Denken in Gegensatzpaaren de facto für alle Seiten Nachteile hat und dass ein Aufbrechen davon irgendwie eine Befreiung für Männer, für Frauen, für Transgender, für alles ist, also dass es halt viel mehr sichtbar macht. Warum, also Sekunde halt. Nein, ich zeige es gleich. Warum ist es so, dass medizinisch dieser riesige Aufwand betrieben wurde, zu sagen, da gibt es nichts zu sehen? Also das hat wirklich gesagt, naja gut, irgendwie wir haben die falschen Begriffe, das liegt nur daran, dass man bei der Frau das Genital nicht sehen kann, da ist eigentlich nichts da, das ist ja nur ein Loch. Und wenn man dann hinguckt, es ist eben kein Loch, es ist ja was zu sehen. Warum war das so wichtig? Und im Laufe meiner Recherchen bin ich halt darauf gestoßen, dass es halt keineswegs so war, dass die Vulva immer übersehen wurde, weil sie so klein und unbedeutend war, sondern ganz im Gegenteil, dass die Vulva extrem machtvoll war. Das ist ein Bild aus dem 18. Jahrhundert, aus den Fabeln von, ich habe doch eine Legende, scheiße, wo ist sie? Die Fabeln. Guckt es euch an, es ist ein schönes Bild. Meine Bildlegende ist verschwunden. Abbildungsnachweis 229. Kauft euch das Buch und dann werdet ihr herausfinden von dem. Es ist verdammt, es kann nicht sein. Ich weiß, ich habe es hier drin. Hier, alles genau. Charles Eisen, Kupferstrich zu einer Fabel von Jean de La Fontaine. 18. Jahrhundert irgendwie, es ist irgendwie ein Teufel, dem irgendwie eine Frau ihre Vulva zeigt, daraufhin erschreckt er sich so sehr, dass er wegrennt und irgendwie sozusagen kein Unheil anrichten kann. Es gibt Geschichten, es gibt in jeder, nahezu jeder Mythologie der Welt gibt es Geschichten, wie das Zeigen der Vulva die gesamte Menschheit gerettet hat, die vielleicht, wirklich war, die vielleicht bekannteste Geschichte ist die von Baubo, das ist ein Bild von Baubo, Baubo ist eine wahrscheinlich Göttin aus der griechischen Mythologie. Wir kennen Baubo aus dem homerischen Hymnus an Demeter. Die homerischen Hymnen sind Homer zugeschrieben worden. Wir wissen nicht, wer die geschrieben hat. Aber was daran faszinierend ist, ist, dass halt diese Texte sozusagen an die Seite der Gründungstexte des christlichen Abendlandes, also an die Seite der Ilias und an die Seite der Odyssee gestellt worden sind, indem sie Homer zugeschrieben worden sind. Im homerischen Hymnus an Demeter, Demeter ist die Göttin des Ackerbaus, ich weiß nicht, ob das allen bekannt ist, ihre Tochter wird von Hades in die Unterwelt entführt. Das macht sie sehr traurig. Komm rein, du kennst doch alles schon, du weißt doch alles schon. Das macht sie sehr unglücklich. Irgendwo ist das wunderbare Vulva-Puppet, was ich dir geschenkt habe, was du mir geschenkt hast. Das macht sie sehr unglücklich. Daraufhin weigert sie sich zu essen, weigert sich zu trinken. Und die Menschheit irgendwie muss jetzt leider sterben, weil das Gras verdorrt, weil die Ernten ausbleiben. Und sie ruft die Götter um Hilfe, die Götter gehen zu Demeter, versuchen sie zu trösten und sie verweigert alles. Dann geben sie ihr was zu trinken, sie verweigert, sie geben ihr was zu essen, sie verweigert das. Und irgendwann, als dann wirklich das Ende der Menschheit vor der Tür steht, kommt Baubo, bietet ihr auch was zu essen an, sie verweigert es, bietet ihr auch was zu trinken an. Irgendwann hat Baubo die Nase voll, hebt ihren Rock, zeigt der Göttin ihre Vulva und Demeter fängt an zu lachen und daraufhin auch wieder zu essen und zu trinken. Und die Menschheit ist gerettet. Und das ist eine der Geschichten, die irgendwie immer wieder überliefert worden sind. Irgendwie Goethe zum Beispiel kannte Baubo noch, die taucht dann bei ihm auf. Und wo sich dann über Jahrhunderte wirklich immer diese ganzen Historiker gewundert haben, was bedeutet das? Was hat uns das zu sagen? Warum funktioniert das? Warum fängt die Göttin an zu lachen? Es gibt es in nahezu jeder, das ist jetzt ein japanischer Buddha, der unter einer Vulva meditiert. Es gibt es in nahezu jeder Mythologie, gibt es ähnliche Geschichten. In der japanischen Mythologie wird dann die Sonnengöttin vergewaltigt von ihrem Zwillingsbruder. Daraufhin weigert sie sich aufzugehen. Daraufhin muss natürlich auch die Menschheit sterben. Und eine andere Göttin irgendwie führt dann einen ekstatischen Tanz auf und zeigt ihr ihre Vulva und sie muss auch lachen. Und sie muss, und daraufhin ist dann irgendwie der Bann gebrochen und sie geht halt auch wieder über den Himmel. Und was offensichtlich immer wieder darin vorkommt, ist dieser Aspekt des Lachens. Also das etwas, was, also es gibt ganz viele Mysterien und Spiele im antiken Griechenland, wo irgendwie Frauen zusammenkommen, sich anzügliche Witze erzählen und sich ihre Genitalien zeigen. Es scheint offensichtlich eine Kulturhandlung zu sein, die Frauen vor anderen Frauen, für andere Frauen aufgeführt haben. Und das ist ja auch etwas Faszinierendes, dass irgendwie anzügliche Witze heute wirklich eher mit Männern verbunden werden, während es de facto aber eine lange Tradition von irgendwie eine lange weibliche Tradition dafür gab, was auch einfach toll war, es wiederzufinden ist, wieder zu entdecken. Das ist meine Lieblings, das ist an den romanischen Kirchen des irgendwie 12. bis 14. Jahrhunderts tauchen halt diese Genitalbleckerinnen auf, diese Shilanagiks auf. Niemand weiß genau bis heute, was machen die da. Die sind an Kirchen, die sind sehr zentral an Kirchen. Man kann die angucken. Sie sind hin und wieder auch über Stadttoren oder über Häusern. Und häufig sind die Genitalien auch abgegriffen. Also offensichtlich haben Menschen die Genitalien berührt. Man geht davon aus, dass sie die berührt haben, um sich dann wie Weihwasser, um sich damit sozusagen Glück zu holen. Es gibt viele Theorien dazu. Ich mag ganz viele dieser Theorien, warum. Es gibt auch männliche Genitalblecker, aber ich rede halt hier über die Vulva. Und irgendwie eine der, und das ist noch eine, die ist auch sehr hübsch. Das ist eine irgendwie vulvaweisende Nonne mit einer relativ detaillierten Darstellung der Vulva. Also eine Darstellung, die so detailliert ist, wie sie dann irgendwie über Jahrhunderte nicht mehr in der Kunst zu finden war. Die für mich am überzeugendsten klingende Theorie ist, dass Darstellung entweder in verzerrter Form der Göttin war, die, also häufig werden ja Kirchen an irgendwie alten Kultstätten gebaut, die sozusagen dann nochmal die Göttin mit in ihr Firmament genommen haben, um sozusagen den Schutz der antiken Göttin halt mit in diese Kirche zu nehmen. Oder im umgekehrten Fall, um sich über diese Praktiken lustig zu machen. Aber ich finde, das sind ja sehr, sehr ansprechende Darstellungen. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass sozusagen ein Hineinholen, weil die christliche Kirche ist ja immer sehr gut darin gewesen. Alles, was man nicht unterdrücken konnte, wurde dann irgendwie hineingeholt und akkumuliert, bis man es dann nicht mehr brauchte. Es gibt auch die Theorie, dass es Propaganda für den anti-islamischen Krieg der Kreuzzüge war, die auch sehr überzeugend ist, aber das hat jetzt mit meinem Thema nicht so viel zu tun, deshalb gehe ich darüber hinweg. Dass wir als das männlichste Heiligtum der Welt wahrnehmen, das ist an der Kaaba in Mekka, das ist der schwarze Meteorit an der Kaaba in Mekka, der in diesem silbernen Band eingefasst ist, der halt auch wie eine Vulva aussieht. Das Ziel aller Pilger ist es halt auch nach Mekka zu gehen, diesen schwarzen Meteoriten zu berühren. Also das war also meine Theorie auch mit den Shilanagiks, sie zu berühren und sich sozusagen den Schutz mitzunehmen. Es ist jetzt natürlich, seit ich dieses Buch geschrieben habe, sehe ich überall Vulven und alles sieht aus wie Vulven. Aber es ist tatsächlich so, dass in der Suda, in diesem in diesem islamischen Wörterbuche sozusagen aus dem 9. Jahrhundert wurde bereits erklärt, dass die Kaaba ursprünglich das Heiligtum nicht von Allah war, sondern von Alat, von der Mondgöttin Alat, und dass dieser schwarze Meteorit, wir wissen nicht, ob es ein Meteorit ist, kein Mensch irgendwie kratzt ein Stück ab, um es zu testen, aber wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich ein Meteorit ist. Also dass dieser schwarze Meteorit an der Kaaba irgendwie die Vulva der Mondgöttin darstellen, in einer ihrer Inkarnationen darstellen sollte. Das ist irgendwie im 9. Jahrhundert von Al-Kindi überliefert. Es ist auch so, dass Abraham, der Patriarch Abraham aus der Bibel, keine Kinder haben konnte, nach Mekka gepilgert ist irgendwie und an der Kaaba, irgendwie an der Kultstätte Alats, irgendwie seinen ersten Sohn mit Hagar gezeugt hat. Also irgendwie, es war in der Welt damals, in der vorislamischen Welt, es war bekannt, irgendwie, dass dies halt die Vulva der Mondgöttin ist. Genauso, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Ich springe jetzt, weil die Bilder das so vorgeben. Ich hatte die in einer anderen Reihenfolge, ich weiß nicht, was passiert ist, es macht aber nichts. Das ist eine der großen bekannten Gesten aus der abendländischen irgendwie Malerei und Kunst. Das ist die Mano en Fica, die Feigenhand. Das ist irgendwie diese Geste, ich weiß nicht, ach doch, man kann es deutlich besser erkennen als hier auf meinem Monitor. Es ist die Geste, den Daumen zwischen die beiden Finger zu tun, wobei die Finger die Schamlippen, die Vulva darstellen und der Daumen den Penis. Die Fika, die Feige, man geht davon aus, dass im Alten Testament irgendwie, es gab halt in der Gegend, in der irgendwie die Genesis spielt, es gab in der irgendwie der, es gab damals keine Äpfel, man geht davon, in der Bibel ist irgendwie, in der Schöpfungsgeschichte wird auch der Apfel nicht erwähnt, es ist nur die verbotene Frucht, wir gehen davon aus, dass es wahrscheinlich eine Feige war, was aber relativ egal ist, weil der Symbolgehalt der Feige und des Apfels in beiden Fällen halt irgendwie eine Darstellung der Vulva war. Das Wort ficken kommt von Fika, also der Geschlechtsverkehr irgendwie, to fuck, ficken kommt von Fika. Das deutsche Wort Feige bedeutete ursprünglich geil und es gab halt diese Bedeutungsverschiebung irgendwie zu feige, nämlich nicht mutig. Das kann man im Grimmschen Wörterbuch nachlesen, weil die feigen Männer, die Fikari, das waren die, die lieber zu Hause blieben und die Feigen ihrer Frauen fickten, als in den Krieg zu ziehen. Und deshalb wurden sie als feige bezeichnet. Und daher alles nachzulesen im Grimmschen Wörterbuch. Im Grimmschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm, von denen die schönen Märchen sind, die aber hauptsächlich dieses große Projekt hatten, irgendwie ein Wörterbuch zu haben. Und bis F sind sie schon noch gekommen. Leider haben sie nicht, nein, die haben nicht das ganze Alphabet geschafft. Es ist dann weitergeführt worden. Und diese Teile der Gebrüder Grimm sind unglaublich toll und unglaublich lesbar und also lesenswert. Und halt irgendwie was so etymologische Geschichten angeht. Wo kommen unsere Wörter her? Und wir sind ja immer so, also, oder ich bin immer so neidisch, dass ich immer denke, ja, irgendwie die Engländer haben irgendwie das Oxford English Dictionary, da sind die ganzen Etymologien da und es ist so ausführlich. Und was haben wir? Aber wir haben die Gebrüder Grimm, es gibt sie auch. Da wir gerade bei Worten sind, was mich sehr unglücklich gemacht hatte, als ich das Buch geschrieben hatte, natürlich wollte ich das äußere sichtbare Genital sichtbar machen und auch in der Sprache sichtbar machen, deshalb heißt das Buch Vulva. Aber gleichzeitig ist das auch ein Aufteilen des weiblichen Geschlechts in halt irgendwie drei Teile, nämlich den Äußeren, der den Äußeren mit dem Inneren verbindet und den Inneren. Und eigentlich würde ich halt gerne ein Wort haben, das die Gesamtheit des weiblichen Genitals bezeichnet und positiv wertschätzend bezeichnet. Das es aber in der Form in der deutschen Sprache nicht gibt. Und im Englischen gibt es das, nämlich das Wort Cunt, das natürlich jetzt nicht unbedingt bekannt ist als das wertschätzendste aller Worte, aber das Wunderbare ist, dass die Wortwurzel des Wortes Cunt ist halt Country, Queen und Kin, also Mutterland, Königin und Sippe, und die Grafschaft Kent kommt auch von Cunt. Kent ist der Garten Englands. Also das auch in einem Wort, das heute als eines der schlimmsten Schimpfworte der englischen Sprache gilt, irgendwie in der Wortwurzel immer noch die große Verehrung, die große Wertschätzung für das weibliche Genital sichtbar ist. Die Mano en Fica, das ist die Maria, die Schutzmantel-Madonna in der Mandorla. Die Mandorla ist das Zeichen für den Fisch, irgendwie das Zeichen für die Mandel. Auch die Mandel und auch der Fisch ist ein sehr altes irgendwie Symbol für die Vulva, bevor das Christentum es übernommen hat. Es gibt unglaublich viele Göttinnen, die mit orgiastischen Liebesspielen in Verbindung gebracht worden sind. Also es gibt irgendwie eine Aphrodite, die sich in einen Fisch verwandelt. Auch die, sogar die Maria gibt es halt auch noch als die Maria, irgendwie als die Maria des Meeressternes. Und irgendwie der Gedanke, dass man am Freitag Fisch essen soll, kommt halt davon, dass der Freitag der Freiertag ist und dass der Gedanke halt war, dass das viele Eiweiß doch nutzbringend für orgiastische Gelage ist. Also, und der Fisch als Zeichen für die Mandorla, und deshalb ist halt auch in der christlichen Ikonografie immer noch die Vulva sichtbar, obwohl der Maria selbst ja sozusagen das Genital genommen wurde. Die Maria bleibt ewig Jungfrau mit wunderbaren, es gibt einen gesamten Bereich der Theologie, die irgendwie Gynäotheologie, wo halt versucht wird zu erklären, wie Maria vor der Geburt, vor allem während der Geburt und nach der Geburt Jungfrau bleibt. Das ist übrigens gar nicht so falsch, denn ich habe vor kurzem herausgefunden, dass es tatsächlich irgendwie, dass das alles möglich ist, denn die Schweden machen sich gerade dafür stark, das Jungfernhäutchen neu zu benennen und es nicht Jungfernhäutchen zu nennen, sondern irgendwie vaginale Corona zu nennen, weil das ist es. Es gibt halt das Jungfernhäutchen, das wusste ich gar nicht, das Jungfernhäutchen ist ein Einhorn, es gibt das Jungfernhäutchen nicht. Also zumindest so, wie es uns beigebracht worden ist, als halt irgendwie eine Membran, die halt die irgendwie Vagina versiegelt, wenn das möglich, also das passiert. Es gibt eine Membran, die Vagina versiegelt, das ist aber dann ein medizinischer Fall, wo man irgendwie in der Regel eingreifen muss, weil dann kann zum Beispiel Menstruationsblut nicht abfließen. Also das ist ein pathologischer Fall, das ist gefährlich. De facto ist es so, dass in der Vagina gibt es verschiedene Hautfalten, die verschieden eng gefaltet sind, die dehnbar sind. Also der Gedanke, dass irgendwie beim ersten Mal ein Jungfernhäutchen durchstochen würde, ist falsch. Also dass irgendwie dieses Bluten beim ersten Mal, wonach ja irgendwie in verschiedensten Kontexten immer gesucht wird und dann irgendwie die Laken hochgehalten und so weiter, ist ein Zeichen von dem, wofür Blut in der Regel ansonsten auch steht, mit Ausnahme von Menstruationsblut, nämlich von Verletzung. Also das irgendwie in der Regel irgendwie ist es eben nicht so, dass etwas durchstochen wird, sondern diese Hautfalten sind dehnbar, sie können sich öffnen. Das Jungfernhäutchen, also die weibliche Corona verschwindet auch nicht einfach. Also ne, beim ersten geheimnisvollerweise und buff ist es weg, sondern irgendwie es ist tatsächlich so, dass irgendwie auch nach einer Geburt ist diese weibliche Corona vorhanden und sie kann auch wieder enger zusammenwachsen, irgendwie, wenn zum Beispiel entschlossen wird, keinen Geschlechtsverkehr, also keinen Geschlechtsverkehr mit Penetration mehr zu haben und so weiter. Also all dies sind so Sachen, das ist das Wunderbare an diesem Buch, nachdem ich das Buch geschrieben habe, habe ich ganz viel dazugelernt, was ich alles nicht wusste. Also die nächste Auflage in 10 Jahren wird hoffentlich all dieses Wissen noch enthalten. Deshalb eigentlich ist es richtig, eigentlich konnte Maria irgendwie dadurch Jungfrau bleiben, auch während und vor und nach der Geburt, so auch alle anderen Frauen. Also ist das ganze Konzept Jungfrau sogar in diesem medizinisch Gedachten ein Mythos und es stimmt nicht und es funktioniert nicht. Das war ganz faszinierend. Aber das ganz Tolle daran oder das Faszinierende daran war, was irgendwie, dass es halt verschiedenste Heiligtümer und irgendwie Wallfahrtsstätten für irgendwie die heilige Vorhaut Jesu gibt, aber die auch von Nonnen, irgendwie von besonders frommen Nonnen als Ring an der Hand getragen wurde. Aber es gibt keinen einzigen Wallfahrtsort für das Hymen, für das Jungfernhäutchen Marias, was auch interessant ist. Also diese unglaubliche Fixierung auf die Jungfräulichkeit Marias und gleichzeitig das Unsichtbarmachen der Vulva mit. Mit der Jungfräulichkeit Marias geht eine andere Eigenschaft Hand in Hand. Also Maria wird ja immer das Schweigen zugeschrieben. Also Maria irgendwie in der Bibel sagt sie extrem wenig. Also irgendwie in der Verkündigungsszene zum Beispiel ist irgendwie der einzige Satz, den sie sagt, irgendwie ich bin die Magd Gottes, sein Wille geschehe. Also sie gibt sozusagen ihre Stimme ab und das ist etwas, was wir in der abendländischen Tradition immer wieder finden, das Abgeben der Sexualität, der Vulva, also das Negieren der Vulva wird gleichzeitig mit dem Negieren, also die unteren und die oberen Lippen werden irgendwie sehr gleichgesetzt in dieser Metaphorik mit dem Negieren der Fähigkeit von Frauen zu sprechen. irgendwie gleichgesetzt. Und es ist zum Beispiel so, nach Jesus Tod irgendwie ist er, so erzählt es uns die Bibel, und zwar in den Evangelien, irgendwie Maria Magdalena und verschiedenen anderen Frauen erschienen. Nun ist halt die Definition von Apostel sein, irgendwie die Auferstehung Jesu miterlebt zu haben und zu verkünden, und dass derjenige oder diejenige Anspruch auf die Nachfolge Jesu hat, der die Auferstehung leiblich miterlebt hat und verkünden kann. Damit wäre aber Maria Magdalena in der Logik, nur innerhalb dieser Logik, irgendwie diejenige gewesen, die den Anspruch auf den Papst, also auf den Papststuhl gehabt hätte. Das ist sie aber nicht geworden. Wir wissen alle, dass es Petrus geworden ist. Woran liegt das? Das ist ein politischer Prozess gewesen. In dem Moment, in dem irgendwie sozusagen die Verhandlungs irgendwie, es um die Nachfolge Jesu ging, es verhandelt wurde, kamen diese Paulusbriefe. Also diese, das Weib schweige in der Kirche. Und in dem Moment irgendwie wurde halt mit großer Propaganda erklärt, warum Frauen nicht predigen dürfen. Was ja auch interessant ist, also wenn irgendwie, es wurde einmal gesagt, die können nicht predigen, die tun das gar nicht, weil die haben ein Genital. Auf der anderen Seite wurde aber gesagt, naja, weil sie dieses Genital haben, durch das Genital ist das Böse in die Welt gekommen, nämlich irgendwie Eva wurde ja verführt durch den Teufel, weil sie ein Genital hat, weil sie körperlich verführbarer ist, weil sie sozusagen ein Einfallstor für den Teufel in ihrem Körper hat. Und deshalb kann sie oder darf sie nicht predigen. Und irgendwie ihre Nachfolgerin, nämlich irgendwie in dem Fall Maria Magdalena, darf ich predigen. Es gibt dann irgendwie diese lange Geschichte, dass dann Maria Magdalena in die Wüste gegangen ist und irgendwie ihre Kleider abgestreift hat und nur noch im Haarkleid durch die Wüste gelaufen ist. Was eine ganz lange Tradition ist, sozusagen Frauen die Geschlechtlichkeit und die Möglichkeit zu sprechen, nämlich am kulturellen Prozess teilhaben zu können, abzusprechen. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Das ist ein indischer Altar für die Göttin, und das ist nämlich das irgendwie, weshalb ich davon ausgehe, dass irgendwie diese Shilanagis irgendwie eine ähnliche Funktion hatten. Da wird irgendwie Milch oder irgendwie oder rote Flüssigkeit oder rote Farbe über die Vulva der Göttin geschüttet. Da gibt es eine Rinne, in der sich das dann irgendwie auffängt, und diese Flüssigkeit wird berührt und irgendwie über den Kopf geschüttet. Das ist das irgendwie Vulva-Tattva, das ist das irgendwie die Vulva, das Vulva-Elixier, das halt irgendwie Glück bringt. Es gibt im Kult der Joni-Verehrung gibt es halt auch eine transzendental, also es gibt diese große Vulva, mit dem Vaginalkanal, die halt irgendwie, wo dann sich die Verehrer durchzwängen und die dann als zweimal Geborene gelten. Und das ist halt irgendwie auch eine der transzendentalen Erfahrungen im Kult der Joni-Verehrung, der in Indien relativ, also ein großer Bestandteil auch, ein bekannter, es ist jetzt keine außerordentliche Splittersekte, sondern es ist einer der großen, bekannten, akzeptierten Bestandteile des Hinduismus. Nicht der Hauptkirche, aber das ist ja immer. Das ist eine der vielen Dinge, die ich gelernt habe, als ich das Buch geschrieben habe. Das ist eine Holzschnitzerei, auch von einem Tempel aus dem, ich glaube auch aus dem 18., 19. Jahrhundert. Und zwar, als ich das Bild gefunden habe, war die Bildunterschrift, dass das irgendwie eine menstruierende Frau ist. Wenn man genau hinguckt, ist das aber zu hoch. Also wenn sie menstruieren würde, wäre das hier. Es ist wahrscheinlich eine ejakulierende Frau. Und in der nächsten Ausgabe, die es hoffentlich gibt, wird das berichtigt werden. Dann wird darunter stehen, dass es eine ejakulierende Frau ist. Also irgendwie an den Tempeln irgendwie Bilder von ejakulierenden Frauen, worüber ja immer noch diskutiert wird. Also ich war vor kurzem in England, und dann irgendwie abends haben die immer diese quasi Sexprogramme, und um das irgendwie zu rechtfertigen, warum jetzt die BBC Sexprogramme macht, hatten die halt eins, wo sie nur darüber diskutiert haben, ob Frauen jetzt ejakulieren können oder nicht. Und haben halt unglaublich viele Frauen beim Onanieren gezeigt, was faszinierend irgendwie die Diskrepanz zwischen den Bildern, sie zeigten ejakulierende Frauen, und dann gab es halt irgendwie die Wissenschaft, die diskutiert hat, ob das möglich ist. Wunderbar, also wunderbar auch diese irgendwie Tonbildscheren. Aber das ist dann in der abendländischen Malerei, wie auf die Vulva verwiesen wird, nämlich durch das Verstecken. Es ist die Pudica-Geste, das ist die Venus von Botticelli, die Venus aus der, die Geburt der Venus in der Muschel. Die Muschel ist jetzt leider nicht mehr sichtbar. eine der bekanntesten Gesten in der christlichen Malerei in der abendländischen irgendwie Malerei und irgendwie in den Statuen, irgendwie so vom antiken Griechenland an, also immer diese Hand hier und irgendwie hier. Es gibt eine Wissenschaftlerin, die sich diese Gesten angeguckt hat, also auf Körpersprache hin. Und das sind ja eigentlich relativ unbequeme Haltungen, wie sie dann da stehen. Und Pudica ist irgendwie vom Pudere sich schämen. Und es ist tatsächlich so, dass diese Gesten nicht nur Scham ausdrücken, sondern dass diese Frauen offensichtlich auch etwas haben, wofür sie sich schämen müssten, nämlich ihr Geschlechtsteil. Und das ist halt irgendwie, dass sie es anhand von Körpersprache versucht hat auseinanderzunehmen, also und mit anderen Bildern irgendwie kontrastiert hat. Und dass es halt tatsächlich Bilder von Schwäche, nämlich moralischer Schwäche sind. Und das sind die Veni, also das sind die Idealtypen von Weiblichkeit, irgendwie werden gleichgesetzt mit Schwäche, sich schämen müssen. Es ist ja auch faszinierend, dass irgendwie das Wort Charme für irgendwie Geschlechtsteile sich schwerpunktmäßig für die weiblichen Geschlechtsteile gehalten hat. Also Männer haben noch Schamhaare, aber ansonsten irgendwie das Schamdreieck und die Schamlippen und so weiter. Und die Scham, das ist das weibliche Genital. Warum ist es in den Worten immer noch vorhanden? Irgendwie, warum irgendwie beziehen wir uns oder irgendwie, also Luise Pusch hat das so wunderbar ausgedrückt, irgendwie, das ist nicht mein irgendwie Schamdreieck, das ist mein Charmdreieck mit R. In den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es massive Versuche innerhalb der feministischen Kunst, diese Pudica-Geste aufzubrechen. Und damit kommen wir nochmal zu dem, was ich eben gesagt habe, dieses irgendwie die Teilnahme von Frauen am Kulturprozess, also das öffentlich Sprechen, irgendwie Kunst machen, am Kulturprozess teilnehmen oder auch irgendwie, was Lacan am Anfang sagte, irgendwie Frauen können keine Kunst machen, weil irgendwie diese Genitalien sind so unübersichtlich und irgendwie Frauen wissen einfach nicht, was sie reden, weil irgendwie sie verstehen ihre eigenen Genitalien nicht, deshalb irgendwie können sie auch keine Literatur machen. All dies waren sehr dominante, immer noch bis heute teilweise noch sehr dominante Vorstellungen innerhalb der Kunstwelt. Inzwischen ist natürlich der Anteil, irgendwie dürfen Frauen predigen oder nicht. Es gibt ja immer die Theorie, Frauen dürfen an dem Punkt in die Kirche, wenn die Kirche sozusagen ihre Vormachtstellung verliert, wenn es halt einfach nicht mehr so wichtig ist, dass auch Frauen predigen. Und in der Kunstszene ist halt dieser Prozess oder auch dieser Kampf um Vorherrschaft sehr vehement ausgekämpft worden. Und das ist Kerli Schneeman, irgendwie, das ist eine Performance, die Interior Scroll heißt. Kerli Schneeman ist halt in den 60er, 70er Jahren in die Fluxus-Szene gekommen und hat relativ schnell gemerkt, dass sie da alle gerne haben wollten, aber sozusagen sie nannte das Kant-Maskott als irgendwie Kunst, also als irgendwie Fotzen-Maskottchen, also sozusagen als Alibi-Frau irgendwie, und das ist etwas, wogegen sie sich auch massiv gewehrt hat, und dass sie halt sehr stark Körper thematisiert hat. Körper haben eine große Rolle gespielt in der Kunst der 60er, 70er Jahre. Das war so die Hochzeit der Body Art. Es war aber unterschiedlich. Also wenn irgendwie sozusagen Männer ihren eigenen Körper oder die nackten Körper von Frauen thematisiert haben, dann galt das als radikal. Wenn Frauen wie zum Beispiel Kerli Schneeman oder Hannah Wilke ihre eigenen nackten Körper thematisiert haben, dann wurde davon ausgegangen, die haben das gemacht, weil die denken, dass sie schön sind und weil sie halt narzisstisch sind und weil sie halt irgendwie ihren eigenen Körper zeigen wollen. Und das ist eine Performance, wo Kerli Schneeman einen Text geschrieben hat, den sie irgendwie in ihre Vagina hineingesteckt hat, den sie dann herausholt, so entrollt wie eine Nabelschnur und dann anfängt vorzulesen, wo sie sozusagen diese ganzen Stereotype, die ihr entgegen, als Künstlerin entgegen, geschmissen wurden, aufgegriffen hat, dieses irgendwie, ach ja, aber irgendwie Kunst von Frauen, das ist ja so emotional und das ist ja irgendwie, das ist so unübersichtlich und so unordentlich und so weiter. Und diese Performance war ein ziemlich durchschlagender Erfolg. Sie ist halt sofort aus dem Fluxus-Club ausgeschlossen worden. Also sie hat damit sozusagen, also das ist halt auch immer etwas, sie hat damit bestimmte Machtlinien sichtbar gemacht. Ähnlich Hannah Wilke, ähnlich verschiedene andere Künstlerinnen. Es ist zum Beispiel so, dass Yves Klein Frauen mit Yves Klein blau irgendwie sich anmalen gelassen hat, dann haben die sich über Leinwände gewälzt und das war halt irgendwie, das galt wirklich so als das absolut irgendwie das absolute Kunstwerk der Zeit. Und kurz darauf hat dann eine japanische Künstlerin das sogenannte irgendwie Vagina Painting gemacht, indem sie sich halt einen Penis, einen Pinsel in die Vagina gesteckt hat und damit gemalt hat, weil es halt in der Kunst diese Gleichsetzung von irgendwie Pinsel gleich Penis gab, dass man sozusagen irgendwie die phallische Kraft brauchte, um halt irgendwie große Kunst zu machen. Also Jackson Pollock war halt so der Übervater der Kunst, der halt auch irgendwie seine eigenen Bilder bezeichnet hat als irgendwie sozusagen der göttliche Samen, den er sozusagen, der durch ihn irgendwie auf die Leinwand ejakuliert wird. Also es sind ja auch diese Sprühbilder, die auch wunderschön sind, also nichts gegen die Bilder, aber irgendwie, er hat so massiv diese Idee des phallischen männlichen Kunstwerks vertreten und die Idee des Objekts, das gemalt wird, das irgendwie das bemalt oder gemalt wird, das dort irgendwie diesen Pinsel selber nimmt und dann halt noch mit ihrer Vagina malt irgendwie, das war etwas, wo auch wirklich so lange Leute dran knabbern mussten und bis sie... Und es ist mir total peinlich. Ich weiß, dass irgendwie die Künstlerin, die Lebensgefährtin von Nam June Paik ist, aber ich weiß ihren Namen nicht. Das ist so irgendwie Schande über mein Haupt. Ich werde das alles raussuchen nachher und dann können wir nochmal weiterreden. Das ist das Bild, was du auch in deinem tollen Vortrag hattest. Und das ist halt so für mich eine der Sachen, die wirklich das alles nochmal aufgesprengt haben. Also Annie Sprinkle hat in ihrer Arbeit wirklich das alles aufgenommen. Aber was sie macht, ist halt wirklich, sie schafft es eine Selbstverständlichkeit, also all das, was halt irgendwie auch sehr lange irgendwie Kampf und dagegen und sich abarbeiten war, schafft sie wiederum mit einer Selbstverständlichkeit auf die Bühne zu bringen und irgendwie und tatsächlich einen Erlebnisraum zu schaffen, in dem sie Realität verändern kann. Und deshalb ist sie so eine der für mich auch sehr, sehr wichtigsten Vertreterinnen davon, also nicht nur des sexpositiven Feminismus, sondern auch dieser Form von Kunst und dieses, es zu schaffen, tatsächlich in einem Moment des Hier und Jetzt Wirklichkeit verändern zu können und Wahrnehmung verändern zu können. Ich weiß nicht, ob alle da waren gestern bei dem Vortrag, also es ist halt, das ist ihr Public Service Announcement irgendwie, wo sie halt am Anfang irgendwie Geschichten aus ihrem Leben und irgendwie auch viele Geschichten aus ihrem Leben als Prostituierte erzählt und sich dann halt hinsetzt, sich ein Spekulum einführt und das Publikum auffordert, nach vorne zu kommen, durch das Spekulum zu gucken und zu beschreiben, was sie sehen und was sie denn da sehen, was ihnen gefällt. Und als sie diese Performance das erste Mal Ende der 80er Jahre gemacht hat, war das ein riesiger Tabubruch, weil es tatsächlich für die Zuschauer häufig ein Problem war, nach vorne zu gehen, weil dann die anderen haben sie ja dabei beobachtet, wie sie durch dieses Spekulum geguckt haben, also dass die Zuschauer Teil des Kunstwerks geworden sind, sich das angeschaut haben, dann noch etwas sagen mussten und es war eindeutig, dass diese Frau, die sie gesehen haben, kein Objekt war und dass einer der großen, es gab den großen Versuch innerhalb der Kunst irgendwie, dieses irgendwie, die Frau ist ein Objekt und man muss irgendwie doch ihren Objektstatus aufbrechen. Und das war aber gleichzeitig sozusagen, als würde man so ein Schild hinstellen und sagen, irgendwie dieses Objekt muss deobjektifiziert werden. Und das funktionierte einfach nicht mit Annie Sprinkle. Also es war völlig klar, dass Annie Sprinkle kein Objekt ist, nicht deobjektifiziert werden muss, sondern es geht um etwas anderes. Es geht um mehr und es verändert etwas in der Interaktion. Es hat auch danach etwas in der Interaktion des Publikums verändert. Ich war inzwischen bei verschiedenen Performances von ihr. Und weil ich es mir auch nicht vorstellen konnte, weil ich dachte, na gut, das funktioniert Ende der 80er Jahre, aber jetzt sind irgendwie 20 Jahre dahin und jetzt ist es auch irgendwie, der Tabubruch ist einfach nicht mehr da. Und das stimmt, aber was sie immer noch macht, ist, sie verändert Realität. Also es ist tatsächlich so, dass sie bei ihren Performances eine Atmosphäre von liebevollem Annehmen und irgendwie tatsächlich alles ist möglich, es ist möglich, über alle Grenzen hinwegzudenken. Und das ist eine der Dinge, die sie, also nicht nur sie, aber die verschiedene Künstlerinnen und so unter anderem auch sie tatsächlich in ihren Performances schafft. Und das fand ich sehr faszinierend. Da wir eben von deinem Vortrag geredet hatten, es gab gestern das Versprechen, nochmal zu erklären, wer die Venus Hottentot ist, wer die Hottentotten Venus ist. bei dieser Performance, bei der Annie Sprinkle war, kam danach eine Performerin auf die Bühne, die sich irgendwie auch Venus Hottentot genannt hat, Hottentotten-Venus genannt hat. Es ist offensichtlich ein Name, an dem sich abgearbeitet wird, der immer noch etwas hervorruft. Die Frau, auf die sich das bezieht, heißt Satje Bartmann oder wurde Satje Bartmann genannt von den europäischen Kolonisatoren, die halt irgendwie ans Kap kamen, nach Südafrika kamen. Und ein Engländer hatte sie dort entdeckt und irgendwie sie überredet oder entführt, nach Europa zu kommen, also in den 1800er Jahren, 1802. Sie ist mitgekommen und sie ist tatsächlich ausgestellt worden. Also ihre Vulva ist ausgestellt worden und ihr Po ist ausgestellt worden. Und sie durfte dann dabei noch so ein bisschen Gitarre spielen oder also so, und damit das Ganze sozusagen den Anschein von Kulturveranstaltungen hatte. In dieser hochprüden Zeit, in dieser frühen Zeit des Kolonialismus, kamen die Menschen wirklich zu Scharen, um sich dieses Spektakel anzuschauen. Und das ist so einer der Punkte, wo wirklich Kolonialismus, Rassismus, Sexismus so sehr Hand in Hand ineinander greifen. Es gab damals einen, den Chirurg von Napoleon, irgendwie Cuvier, der versucht hat zu erklären, irgendwie, also anhand von Satje Bartmanns Vulva zu erklären, dass sie der Missing Link zwischen dem Affen und dem zivilisierten Menschen ist, weil das, was in Anführungszeichen als so besonders an ihr wahrgenommen wurde, waren halt die großen inneren Schamlippen. Das war so außergewöhnlich, das hat noch nie jemand gesehen, was wahrscheinlich in erster Linie bedeutet, dass das eine Entschuldigung war, sich einen nackten Körper anzugucken, was ja irgendwie in dieser hochprüden, irgendwie vorviktorianischen Zeit einfach nicht der Fall war. Also, aber irgendwie, es wurde halt gesagt, dass, also Cuvier erklärte halt, dass sozusagen es gab die Affen und dann gab es sozusagen diese Zwischenstufe zwischen Menschen und Affen. Diese haben die Frauen diese großen inneren Schamlippen und damit auch dieses große sexuelle Begehren. Im Laufe des Zivilisationsprozesses bilden die sich zurück, um dann halt bei der irgendwie weißen Frau nahezu nicht mehr sichtbar zu sein. Dann ist nämlich die Vulva gar nicht mehr da, dann gibt es halt nur noch dieses Loch. Und dann ist diese weiße Frau tatsächlich zivilisiert. Und die weißen Frauen haben überhaupt keine Sexualität mehr. Das ist irgendwie, das ist Wissenschaft, ne? Das ist das, was irgendwie zu dem Zeitpunkt wissenschaftlich erklärt wurde. Und das ist auch das Erschreckende an ihr. Also sie ist, wie du bereits gesagt hast, sie ist irgendwie dann, in England gab es dann irgendwie, was für England spricht, gab es dann wirklich Aufstände dagegen, also von Sklavereigegnern, die gesagt haben, das geht nicht, wir können hier nicht Menschen ausstellen. Und sie ist dann irgendwie nach Frankreich, man weiß nicht, ob sie verkauft worden ist oder wie, aber irgendwie an einen, einen Aussteller von Tieren, also ist dann sozusagen in so Zooschauen, irgendwie Tierschauen gezeigt worden, ist dann in Frankreich gestorben. Auch da weiß man nicht genau warum. Man geht davon aus an Syphilis, also irgendwie das, was irgendwie als so erschreckend und irgendwie abstoßend gezeigt wurde, war offensichtlich nicht abstoßend genug, dass nicht genügend Leute auch sexuelles Interesse daran entwickelt haben und sie damit Syphilis angesteckt haben. Cuvier war sofort zur Stelle, hat ihre Vulva seziert, hat ihren Körper, also ihre Knochen ausgekocht. Irgendwie hat einen Körperabguss gemacht. Das ist dann im Musée de l'Homme, also im Naturwissenschaftlichen Museum, ausgestellt worden in Paris, irgendwie bis in die frühen 80er Jahre, bis man dann irgendwann, also ne, in so Spiritus, und dann konnte man sich das angucken, außerordentlich, bis man dann irgendwann schon gemerkt hat, dass es doch vielleicht geschmacklos ist und das dann ins Magazin gestellt hat. Und als Südafrika unabhängig geworden ist, hat dann Nelson Mandela darum gebeten, ob man Satje Bartmanns Überreste nicht zurücküberführen konnte, ob man sie nicht bitte in allen Ehren beerdigen konnte. Und da stand einfach Frankreich vor einem Problem, weil wenn sie jetzt Satje Bartmann noch zurückgeben, was ist dann mit den ganzen anderen Souvenirs, die sie aus ihren anderen Kolonien haben? Und es gab dann wirklich ein jahrelanges Gezerre und erst, ich meine 2003, es könnte aber 2001 sein, sind ihre Überreste dann zurücküberführt worden und sie ist tatsächlich beerdigt worden. Und irgendwie, heute ist da irgendwie ein kleines Denkmal an ihrem Grab, also über 200 Jahre nach ihrem Tod, was auch noch einmal seine ganz bittere Geschichte ist, die dann noch. Und dieses Schaudern, diese Angst und diese Aufregung, die mit dem weiblichen Genital verbunden ist, das ist etwas, was sich schon auch so durch die durch unsere Kultur zieht. Also dass entweder gesagt wird, die Vulva existiert überhaupt nicht, oder aber sie ist erschreckend. Also dass sie die ganzen psychoanalytischen Texte immer halt irgendwie sagen, warum ist das so schlimm, sich die Vulva anzugucken? Ja, weil da ja die Kastrationsangst geweckt wird. Ich habe keine Kastrationsangst, wenn ich meine Vulva angucke. Ich kenne so wenig Menschen, die tatsächlich Kastrationsangst haben, wenn sie sich eine Vulva angucken. Auch das, glaube ich, ist nur zu erklären und nur zu verstehen mit den historischen Konnotationen, dass irgendwie durch die Leugnung, durch das Verleugnen, dass etwas da ist, natürlich auch das als alleinig irgendwie definierte Geschlecht irgendwie in Gefahr ist, ebenfalls verleugnet zu werden, weil sonst es macht keinen Sinn. Es gibt die Vagina dentatas, diese Vaginas mit den Zähnen, die so durch die irgendwie auch durch die Mythen irgendwie, die europäischen und amerikanischen Mythen gehen. In verschiedenen afrikanischen Ländern gibt es das auch, also dass diese Vaginas, die den Penis abbeißen und ihn dadurch zu der Leerstelle machen, die halt irgendwie die Vulva sein soll. Also auch das ist eigentlich nur durch die Verdrängung zu erklären. Das, was verdrängt wird, das, was nicht existieren darf, wird monströs und kommt halt so wieder ins Bewusstsein zurück. Das ist so das, wie ich es mir erklären sollte. Und die andere Kontinuität, um halt so, also ich habe ganz viele einzelne Fälle von irgendwie, wo ist die Vulva repräsentiert, hier können wir sie sehen, hier können wir sie finden, irgendwie, warum ist sie verdrängt worden. Es ist zum Beispiel so, dass im christlichen Abendland, dass der jüdische Gott und der christliche Gott einfach der erste Gott war, der keine weibliche Gottheit mehr brauchte, also der erste abstrakte, körperlose Gott, der keine weibliche Gottheit an seiner Seite hatte. Und das war jetzt ein Problem, also weil ansonsten haben halt immer die Göttinnen halt irgendwie die Welt geboren. Der jüdische Gott hatte das nicht mehr, der hat die komplette Menschheit allein mit dem Wort erschaffen, ne? Also irgendwie aus der Genesis irgendwie der Geist, der bei den Wassern schwebt und dann sagt, es werde Licht und buff wird es Licht und der sagt und der spricht und der mit dem Intellekt alleine und dann am Ende irgendwie die Krone der Schöpfung den Menschen, nämlich den männlichen Menschen schafft. Und das Problem ist jetzt, wenn das so geht, wenn das so ist und wenn irgendwie sozusagen der männliche Mensch ein Abbild Gottes ist, als irgendwie, ich will mir einen Spiegel meines Selbst schaffen, warum ist es dann der weibliche Mensch, der die Kinder schafft? Und das war tatsächlich ein theologisches Problem. Da musste erklärt werden, wie kriegen wir das jetzt hin? Und es ist halt tatsächlich, wenn wir uns die Schöpfungsgeschichte näher angucken, wenn wir uns dann irgendwie Adam und Eva angucken, dass innerhalb dieser Geschichte kommt halt der Tod durch Eva, also Eva, die diesen Apfel und so weiter, und danach irgendwie, nachdem sie den Apfel gegessen haben, müssen sie sterben. Das heißt, durch die Frau kommt der Tod in die Welt und nicht das Leben, was ja eine fantastische, also wenn man irgendwie Spin-Doktor, wenn man irgendwie heute Werbung machen würde, das ist ja eine Leistung, eine solche Geschichte zu erfinden, wie irgendwie die Frauen, die nun im täglichen Leben nachweisbar, nachfühlbar irgendwie Leben erschaffen können, dass sie in Wirklichkeit aber diejenigen sind, die den Tod erschaffen, und durch die Frau ist der Tod in die Welt gekommen. Und dass dem männlichen Gott nun irgendwie die Attribute des weiblichen Körpers zugeschrieben wurden. Also es gibt, Augustinus spricht von der nährenden Brust Christi, auch faszinierend. Von dem gebärenden Gott. Und es gibt im 15. Jahrhundert gab es eine ganz große Debatte, dass aber, wenn jetzt irgendwie die Menschen dann nach dem jüngsten Gericht, wenn die in den Himmel kommen danach, was ist denn dann mit den Frauen? Weil dann würden ja Frauen im Himmel mit ihrem Genital Gott Vater und seiner Fähigkeit, Leben zu schaffen, Konkurrenz machen. Und es gab im 15. Jahrhundert dann wirklich die Diskussion, ob Frauen entweder sowieso nicht in den Himmel kommen. Es gab dann diese ganzen Bilder irgendwie, dass der Höllenschlund halt wirklich irgendwie unglaublich vaginale Attribute plötzlich hatte. Oder aber ihr Genital abgeben müssen. Und wenn sie ihr Genital abgeben, irgendwie, dann dürfen auch sie in den Himmel kommen. Also was auch so faszinierend ist, irgendwie dieses, wie kommen wir damit klar, dass irgendwie, dass dieses weibliche Genital ein Störfaktor in einem Gebilde ist, was versucht, eine Herrschaft von einem Geschlecht über alle anderen zu manifestieren, die in einer Biologie nicht erklärbar ist. Also eine Herrschaft von egal wem ist biologisch einfach nicht vertretbar. Also musste man die die unglaublichsten Konstrukte bilden. Und Reste davon, also auch in dem Schreiben dieses Buches, und Reste davon finden wir halt auch immer, finden wir auch in unserer Kultur. Und mir ging es halt auch darum, so die Kontinuitäten davon sichtbar zu machen. Jetzt habe ich ganz viel erzählt, ihr habt bestimmt alles total verstanden und jetzt ganz viele Fragen an mich.